Das Signal habe ich genug, wir können meinetwegen
einfach mal loslegen.
Genau.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
eine Reise in die Zukunft mit Tobit.
Ja, heute sind wir mal wieder im Lande unterwegs quasi, auf Außendienstreise. Das passiert ja bei uns auch eher selten, aber wenn man mit Tobit zu tun hat, dann muss man einfach vor Ort sein, um sich auch nur annähernd vorstellen zu können, wie das sich anfühlt, wie das sich darstellt. Das heißt, genau genommen sind wir in Ahaus, der Smart City, ja, und ein Stück eben Tobit Town. Zu Gast ist der Dieter von Acken, seines Zeichens Marketingleiter hier bei Tobit und mit allem vertraut, was früher, gestern und heute und morgen irgendwie hier im Hause aktuell ist. Insofern freuen wir uns erstmal total, dass du dir die Zeit genommen hast bei uns bis hier und ja, sagen erstmal herzlich willkommen.
Ja, ich sage herzlich willkommen.
Genau.
Herzlich willkommen in Ahaus. Freue mich, dass ihr da seid. Wie du eben schon gesagt hast, es lohnt sich natürlich immer der Weg nach Ahaus, denn hier kann man alles das, was Digitalisierung ausmacht, tatsächlich auch erleben. Und darum empfehlen wir jeden, der sowas mal machen möchte, auch gerne vorbeizukommen. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, einfach mal informieren und schauen und einfach auch die Stadt erleben. Und das Unternehmen kann man auch erleben, sollte man auch tun, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will.
Ja, also bei mir, muss ich ehrlich sagen, hat Tobit immer so ein bisschen ja neben der Linie stattgefunden. Also erinnern, erste Begegnung für mich persönlich war auf der CeBIT.
In welchem Jahr?
Riesenmesse. Oh, da war ich gefühlt jedes Jahr irgendwie zumindest, solange ich mich ganz intensiv mit E-Commerce beschäftigt habe. Meistens als Partner bei Intershop im Grunde. Und in einem Jahr, weiß ich noch, da hatten wir einen Standnachbarn, der hat einfach irgendwie einen Heineken gebrandeten 18 Tonner, keine Ahnung, so genau bin ich da nicht zu Hause, da aufgefahren. Am Tag fand da gefühlt nichts statt, was natürlich wahrscheinlich nicht stimmt. Aber spannend wurde es eigentlich so gegen 18 Uhr, wenn wir zusammengepackt haben, irgendwie die Hallen sich langsam leerten, dann ja stieg bei uns die Publikumsfrequenz auf einmal irgendwie mächtig an. Dann fuhr irgendwie so eine Seitenladerampe runter, ein DJ legte auf, manchmal waren sogar irgendwie
Tänzerin,
ein bisschen Tanzunterstützung, genau. Und aus dem Truck schossen irgendwie an den Seiten dann irgendwie die Heineken-Dosen raus. Das war so das erste Mal, dass ich Tobit kennengelernt habe, ohne dass ich wusste, was ihr da überhaupt irgendwie gerade verkauft und anbietet. Was war denn das eigentlich? Was ist so euer Einstieg gewesen? Ist ja so die Jahrtausendwende gewesen, glaube ich, so.
Ja, wir sind eigentlich schon seit 86 auf dem Markt, also schon sehr, sehr lange für ein IT-Unternehmen. Sind aber kein so ein alter Laden, so nicht so SAP gefühlt, sondern eher so Startup gefühlt. Und das ist auch gut so, denn wir empfinden uns so jedes Jahr neu eigentlich. Es gibt immer wieder Neuheiten. Es ist so wie so ein ewiges Startup. Und was wir machen grundsätzlich, also angefangen sind wir damals, als du uns kennengelernt hast, wahrscheinlich noch mit dem Thema Fax. Da hatten wir so eine Lösung, mit der konnte man direkt vom Computer Faxe versenden. Sensationell, ne? Ja. Weil das gab es damals nicht. Und empfangen natürlich auch, also direkt versenden und empfangen ohne ein Faxgerät, ohne Papier, zeitversetzt dann zu bestimmten Zeiten, Termin optimiert und Versand optimiert und all so ein Zeug. Das war damals echt angesagt. Und dann kam irgendwann das Internet und hat dafür gesorgt, dass diese ganze Faxkommunikation einfach überflüssig war, weil E-Mail kam dann. Und als die E-Mail kam, hatten wir auch schon eine Lösung parat. Die wurde dann kombiniert mit dem Fax und dann kam Voice dazu. Dann hieß das Unified Messaging, Unified Communication. Und es kam immer mehr dazu. Also es wurde ein allumfassendes Produkt, mit dem man die gesamte Kommunikation eines mittleren, kleinen Unternehmens abwickeln konnte. Auch in einer Oberfläche mit einem Programm. Man konnte entscheiden, will ich diese Nachricht, die ich gerade geschrieben habe, jetzt in welcher Form will ich die versenden? Als Sprache, als E-Mail, als Fax, als keine Ahnung was, als Post. Und das ist ein Produkt, das wir heute auch noch haben. Das verkaufen wir heute noch, heißt David. Macht einen großen Teil unseres Umsatzes aus. Wir haben viele, viele 100.000 Unternehmen, die damit arbeiten. Und auch noch ein paar tausend Partner, Fachhandelspartner, die Produkte vertreiben, installieren, supporten. So wie das halt so üblich ist, so im Software-Business. Damit sind wir groß geworden.
Ja, also in jeder Hinsicht ein digitales Original, würde ich sagen.
Und Pionier vor allem.
Absolut,
ja,
absolut.
Pionier, würde ich sogar sagen.
Ja, aber nicht nur das.
Ja, und das ist tatsächlich so, also so wie du das vorhin sagtest, so nehme ich das auch wahr. Also wenn du hier nach Ahaus fährst, ist es tatsächlich so, ich bin hier in der Zukunft. Das heißt, auch wenn du hier reinkommst, das ist Startup, also digitales Startup, wie man sich es in reinster Form nur vorstellen kann. Also SAP nehme ich hier gar nicht wahr. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch, und das haben wir auch in Ahaus ja schon gesehen, überall schwebt da Tobit
Spirit
mit. Also egal, wo ich mich befinde. Und das würde mich auch nochmal interessieren, also dieser Zusammenhang zwischen Tobit und Ahaus. Also was macht das aus? Erzähl mal ein bisschen dazu.
Ja, alles. Wir sind hier am Standort groß geworden, sind die ganzen Jahre hier geblieben, hatten, bevor es das Internet gab, hatten wir viele Niederlassungen in unterschiedlichsten Ländern der Welt. Also wir waren weltweit unterwegs, das war eine coole Zeit, weil du halt, um Software zu vertreiben, CDs, DVDs, unser Zeug immer mitnehmen musstest, in Packungen mitnehmen musstest, darüber shippen musstest, vor Ort verkaufen musstest, die Partner schulen musstest, erstmal gewinnen, dann schulen musstest, dann auf Messen, Events und Veranstaltungen gehen musstest, da bist du durch die Welt geflogen und warst in Las Vegas, in keine Ahnung wo, in Südafrika oder sonst wo und hast da Messen und Partys gemacht. Und dann kam dieses verflixte Internet und hat uns das alles kaputt gemacht. Und dann kam der Vertrieb übers Internet und damit war alles erledigt. Du brauchtest das nicht mehr. Das war für uns natürlich gut, weil wir von jetzt auf gleich eigentlich auch die Niederlassungen gar nicht mehr so brauchten. Die waren zwar da, es gab auch die Partner vor Ort, aber es konzentrierte sich alles auf den Standpunkt nachher. Und dann haben wir von hier aus alles gemacht. Online war alles möglich, sowieso. Software wird online vertrieben, wird online gewartet, wird online abgedatet, das ist halt so, ist auch gut so, und dann musste man sich auf andere Sachen konzentrieren. Und wir haben uns dann konzentriert erstmal auf den deutschen Markt, wir sind dann weg von den internationalen Märkten, sind zum deutschen Markt gegangen, haben gesagt, hier gibt's ohne Ende Potenzial, warum sollen wir uns mit anderen Systemen, mit anderen Komponenten, mit anderen Anbindungen rumschlagen, lass uns das einfach hier machen. Auch das hat super funktioniert und irgendwann kam dann, nachdem das Internet schön etabliert war, kam dann irgendwann auch das Smartphone, also das echte Smartphone, 2007 das erste iPhone. Und damit kam eine ganz neue Welle, eine ganz neue Welt auch. Und mit dieser neuen Welt entwickelte sich dann ein neues Produkt, das wir heute auch sehr, sehr stark haben, das heißt Chains. Das ist eigentlich ein System, auch eine Plattform, mit der man vieles schaffen kann. Und mit diesem System digitalisieren wir eigentlich alles. Wie das angefangen ist, da kommen wir gleich dazu. Das ist sehr
lustig. Ich denke auch, das werden wir auf jeden Fall nochmal ausfallen. Aber es ist, glaube ich, sowieso was euch kennzeichnet. Also so ein bisschen Ease of Use. Es wirkt eigentlich alles relativ klein, überschaubar, hat aber trotzdem irgendwie einen riesigen Impact, was ihr macht. Ich kann mich erinnern, irgendwie aus eigener ehrenamtlicher Sportvereinstätigkeit, irgendwann war so dieses Thema auch, jeder Verein braucht seine eigene App oder sowas, so eine Riesensache. Und da habt ihr, glaube ich, damals auch irgendwie aus Facebook-Auftritten dann irgendwie so per Knopfdruck quasi dann ja, irgendwelchen Communities unterschiedlichster Art oder sowas dann eine eigene App zur Verfügung gestellt. Auch eine sehr, sehr coole Geschichte eigentlich.
So ja, genau. Das war damals auch eine lustige Zeit, weil da war so eine Smartphone-App war was ganz Besonderes.
Ja, genau.
Also irgendwie war es für große Unternehmen und für Hype-Läden vorbehalten, dass man da eine eigene App hatte. Das war super toll. Und wir haben gesagt, wieso? Wir machen einfach aus deinem Facebook-Auftritt eine eigene Smartphone-App. Du drückst auf den Knopf und dann hast du deine App. Haben wir hochgeladen in alle Stores. Wir waren teilweise weltweit der größte App-Lieferer, also App-Hersteller, bis die Stores festgestellt haben, dass da Tausende von, ich glaube 50, 80, 100.000 Apps von uns waren da drin. Und da haben die festgestellt, oh, das ist industriell erzeugt. Scheint nicht individueller Content zu sein, also löschen wir das. Dann haben die uns auf einem Tag 50.000 Apps gelöscht, was natürlich nicht schön war. Und von da an haben die dann auch festgelegt, dass man eine Smartphone-App nur als Developer selber hochladen kann und nicht über einen Drittanbieter machen kann. Inzwischen kann man das wieder.
Ihr da dran
schuld. Wir sind daran schuld. Und wir haben immer ganz zu Anfang war es also so eine App-Bildernummer und dann haben wir gesagt, okay, das kann jeder machen. Und dann haben wir überlegt, wie kann man daraus ein Kommunikationstool machen? Wie kann man dafür Verbreitung sorgen? Wie kann man die Menschen damit einbinden? Wie kann man das am besten machen? Und da haben wir Communities gesucht und die größten, die uns eingefallen sind, da zu dem Zeitpunkt waren Fußballvereine. Also haben wir unseren Draht zum Schalke 04 hier vor Ort gesucht, für die wir schon viele andere Sachen auch oder mit denen wir viele andere Sachen zusammen gemacht haben. Und haben gesagt, wollt ihr eine Smartphone-App haben? Wir bauen euch die. Und dann haben die gesagt, ja, weiß nicht. Und dann haben wir das gemacht. Und dann war das sehr erfolgreich. Die haben Fanbindungen dafür bekommen, sehr, sehr gut. Und dann haben wir überlegt, wie bekommt man das hin, die anderen Vereine, die anderen Bundesligisten hinzukriegen. Und da haben wir eine coole Nummer mit dem FC Bayern gemacht. Und am 9.9.2009 war ich mit dem Kollegen Scharten beim Karl-Heinz Rummenigge in der Säbener Straße. Und wir haben dem gezeigt, wie eine Smartphone-App für seinen Verein funktionieren könnte. Und das fand er so geil, dass er sofort per Handschlag einen Vertrag gemacht hat. Und dann waren wir 2 Jahre bei den Bayern und viele Jahre bei allen anderen Bundesligisten. Das war sehr, sehr geil.
Wahnsinn. Also ihr seid neugierig und pragmatisch.
Absolut, absolut. Ja. Absolut. Ja, wir wollen digital, wir wollen alles digital. Und dafür muss man es einfach auch machen. Und man muss dann manchmal auch die Augen und Ohren zumachen und einfach da durch. Also nicht hören auf das, was die anderen sagen, sondern einfach selber ausprobieren.
Ja, ja, also das stelle ich auch fest im Prinzip. Gerade mal das, eine Idee zu haben, ist ja das eine im Endeffekt, aber es dann irgendwie auch auf die Straße zu kriegen und ja für Leute händelbar zu machen, irgendwie das gelingt euch halt auffallend häufig richtig gut dann im Endeffekt. Anderes Thema ist natürlich auf dem Land immer das, ja, da habe ich dann auch in den Gesprächen, wenn ich bei den Kollegen drüben in Schöppingen bin oder sowas, mich mit Shopware unterhalte, wie man eigentlich die Leute hier rauskriegt oder so. Aber jetzt braucht man ja einmal über die Straße gucken, dann sieht man direkt, dass ihr mit der Uni aus Münster hier kooperiert und so. Aber ja, wie kommt man hier draußen an so geiles Personal?
An Leute? Ja. Gar nicht. Das ist ja das Problem. Also wir sind nicht am Arsch der Welt, aber man kann ihn sehr gut sehen von hier, sagen wir dann immer. Ja, ist ja so. Wir sind direkt an der niederländischen Grenze. Wir haben Einzugsgebiet Münster, Essen, Düsseldorf, Dortmund. Das ist ja alles hier direkt ums Eck. Und das ist ein großes Problem für qualifiziertes Personal. Also bildest du selber aus. Und das machen wir halt auch seit Anfang an. Wir bilden selber unsere Leute aus. Natürlich kommen auch Externe dazu, aber ganz, ganz viele eigene Ausbildung. Ich glaube, wir haben jedes Jahr 30 bis 40 neue Azubis, die hier dann auch durchlaufen. Die bleiben dann 2-3 Jahre. Dann gehen die woanders hin. Das befruchtet die anderen Unternehmen in der Region. Das befruchtet auch wahrscheinlich Shopware und wahrscheinlich Develop. Die sitzen da vorne. Und andere IT-Läden hier aus der Region. Aber das sorgt auch dafür, dass bei uns immer so ein Startup-Spirit ist, dass viele junge Leute immer da sind, dass neue Ideen reinkommen, dass man auch wieder mal dazu gezwungen wird, anders zu denken und nicht in den alten Trott zu verfahren, weil die jungen Leute sind einfach anders. Die wechseln jede Generation und ist immer anders.
Ja. Seid ihr dann auch ein bisschen dichter an den politischen Entscheidungsträgern hier vor Ort dran? Wahrscheinlich auch ein Stück weit, oder?
Also in der Stadt jetzt und im Kreis.
Ja, grundsätzlich. Also wenn ihr gewisse Vorhaben hier, angeht, ist ja nicht immer ein Selbstläufer so von dem, was da struktuell drumherum
geschehen ist. Nein, also doch, im Moment ist es sehr, sehr gut. Also wir haben sehr guten Kontakt zu den Stadtleuten, also zu der Verwaltung und Bürgermeister und natürlich auch zum Kreis, gerade jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr stark, weil wir in diesen Zeiten auch eine Möglichkeit geschaffen haben, digitale Testzentren halt zu machen und sich über Chains halt auch die Termine zu buchen und nachher auch den Testnachweis direkt auf sein Smartphone zu bekommen. Das war super. Das hat Millionen von Tests hat das gebracht und Hunderttausende von Menschen wurden getestet. Alles sehr, sehr einfach, sehr, sehr smart, sehr digital. Und mit dem Impfen machen wir jetzt genauso weiter. Also die Impftermine sind digital. Und da kommen natürlich dann, der Landrat kommt dann natürlich und die Bürgermeister. Die kommen natürlich auf uns zu und sagen, hey, das wollen wir mit euch zusammen machen. Das ist toll. Das funktioniert auch super. Und darum im Moment ist alles super.
Ihr seid auch, glaube ich, der größte Arbeitgeber hier, ne?
Wenn ich das sehe. Würde ich nicht sagen. Wir sind gar nicht so groß. Das überschätzt man, wenn man das so sieht hier. Wir sind eigentlich nur so 185 Mitarbeiter. Das ist nicht wirklich, ist okay, aber ist nicht wirklich groß. Aber das war immer so. Also wir hatten nie mehr, wir hatten früher weniger, aber wir hatten nie mehr Mitarbeiter, weil wir immer darauf bedacht waren, alles digital zu machen. Also wir wollen die Abläufe strukturieren, wir wollen das alles effizient gestalten. Und darum, ich kann das nicht propagieren und dann selber nicht vorleben. Also ich muss selber vorleben, wenn ich etwas digital und effizient machen will, dann muss ich das so machen und dafür brauche ich nicht so viele Leute.
Ihr habt ja inzwischen ein neues Steckenpferd für euch entdeckt. Das ist das ganze Thema E-Commerce bzw. Omnicommerce, würde ich es mal nennen. Das heißt, aussterbende Innenstädte, Amazon, Marktmacht. Erzähl mal.
Erzähl mal. Müssen wir wahrscheinlich mit Chains anfangen oder sowas. Ne? Ich glaube, das ist ja eigentlich die Basis für alles im Grunde.
Genau, die Basis für alles ist Chains. Wie eben schon gesagt, aus dieser aus dieser App-Entwicklungsgeschichte kam irgendwann mal eine Erweiterung, dass wir gesagt haben, Apps sind nicht alles. Ihr braucht, wenn ihr etwas digital starten wollt, braucht ihr immer erst eine eigene Website. Mhm. Ihr braucht eine eigene Website, auf der man sich anmelden kann. Denn nur dann, wenn ich weiß, wer ist der gegenüber, kann ich mit dem in eine Beziehung treten oder dem irgendwelche Mehrwerte anbieten. Mhm. Weil er loggt sich ein und wenn ich weiß, wer das ist und der ist eingeloggt, dann kriegt er was, was der andere nicht kriegt. Und das fing also mit seiner Webseite, fing das dann an. Es gab also Webbilder im weitesten Sinne, Webbaukasten. Dann kamen kleine Shopsysteme dazu, die integriert wurden. Also darüber kann ich dann Sachen kaufen, buchen, leihen. Dann kann ich auch Sachen darüber steuern, also die Anbindung an Gebäudeautomation, Gebäudesteuerung. Das heißt also, wenn ich jetzt Mitarbeiter von Tobit Software bin, dann bin ich bekannt, dann bin ich in einer User Group und in dieser User Group habe ich bestimmte Rechte und mit diesen Rechten darf ich alle Türen öffnen, alles steuern, Lichter schalten, alles das darf ich dann machen. Oder mir ein Auto ausleihen, kostenfrei, wo die anderen für bezahlen müssen oder ein Fahrrad oder ein Boot oder egal. Das gehört dann auf jeden Fall dazu. Und das ist die Plattform dafür, um auch anderen Unternehmen, kleinen, mittleren Unternehmen, kleine Shops anzubieten, über die dann Sachen verkauft werden. Direkt ein Zahlungssystem ist immer direkt mit dabei. Ich brauche also nichts, ich muss nicht mit irgendwem in Verhandlung treten, sondern ich sage einfach, ich will jetzt verkaufen als Fußballverein, ich will jetzt Tickets verkaufen. Mhm. Ich stelle die da rein und dann kann ich die verkaufen. Ich muss mich um nichts kümmern, der Zahlungsfluss läuft automatisch. Ich muss einen kleinen Prozentsatz an Provisionsgebühr im weitesten Sinne abführen. Aber das war's. Also ich habe keine anderen Voraussetzungen.
Ist ja eigentlich eine geniale Idee, wenn man das mal so sieht. Denn das ist ja genau das, was dafür sorgen könnte, dass dieses Innenstadtsterben unterbunden wird. Ich meine, ich habe im Familienkreis selbst jemand, der Einzelhandel hatte, der ist leider auch pleite gegangen. Und da war es halt auch so, dass er sagt, ach, Online-Shop, das ist alles so kompliziert und so weiter. Und so wie du das jetzt erzählst, ist es ja genau das, was es ausmacht. Ne? Dass der muss sich nicht mit Technik beschäftigen, genau. Gar nicht groß mit auseinandersetzen. Er kriegt es im Grunde genommen auf dem goldenen Tablett serviert und kann im Grunde genommen so abverkaufen, wie er das meint. Entweder online oder direkt vor Ort.
Oder
online kaufen, vor Ort abholen.
Genau.
Also ja, ein perfektes System. Gibt es viele Kommunen, die das nutzen oder?
Ja, es sind dann nicht so sehr die Kommunen, sondern sind dann wirklich einzelne Händler, einzelne Unternehmen, die das tun, auch Vereine, die das tun. Mhm. Aber Sinn macht es erst dann, wenn es kombiniert wird. Also ich kann natürlich einen kleinen Shop machen und Sachen darüber verkaufen, ja, aber ich muss natürlich was Marketing dafür betreiben. Ich muss natürlich in den sozialen Medien präsent sein, ich muss natürlich auch Anzeigen schalten, das muss ich alles tun, denn ansonsten bin ich nicht da, bin nicht sichtbar. Wenn ich nicht sichtbar bin, kann ich nichts verkaufen.
Das ist richtig.
Und das heißt, darum macht es Sinn, das Ganze zu kombinieren mit einer Webplattform, also mit einer, wie heißt das,
Portal.
Mit einem Portal, genau, Portal war das Wort, was ich suche. die Impfung macht mir irgendwie Namensfindungsprobleme. Ja, wirklich. Ich vergesse immer, seitdem ich geimpft
bin. Die Langzeitfolgen sind noch unerforscht.
Ja, die Langzeitfolgen sind unerforscht. Also so ein Portal, was wir auch hier und in vielen anderen Städten betreiben, auch auf Basis von Chains, also die Plattform ist immer Chains und dann habe ich ein Portal und auf diesem Portal sind bestimmte Bereiche der Stadt, also Handel, also Einkauf, Gastronomie, Vereine, was alles da so zugehört. Und da können diejenigen, die so einen kleinen Shop betreiben, dann auch ihre Angebote direkt in das Portal schieben. Ja, also wenn ich was suche, dann steht das auch immer da tagesaktuell da drin.
Perfekt.
Was in den Diskussionen mit dem Handel oder auch mit Leuten, die in den Städten mit Portalen sich beschäftigen, immer wieder nach vorne kommt, ist, dass die das gesamte Angebot da haben wollen. Die sagen also, ich will tatsächlich das gesamte Angebot aus so einer Stadt dann da offen in einer Plattform haben, was wir für totalen Käse halten, weil es A, dann transparent ist. Ich weiß dann, was es kostet und überlege mir, fahre ich in die Stadt, um es mir zu kaufen oder kaufe ich es lieber direkt bei Amazon, weil es da wahrscheinlich auch noch günstiger ist.
Natürlich.
Oder das Zweite, also entweder muss ich es kaufen, bin transparent, dann ziehe ich die Hose runter, dann weiß jeder, das ist so das,
was ich... Das ist nur ein Klick weiter,
ja,
ne?
das ist
nur
das Problem. Ein,
ja,
das
ja.
Ist so. Und das Zweite ist halt, ich muss nicht alles darstellen. Wenn ich doch, wenn ich doch als Unternehmen, als Handelsunternehmen unterwegs bin, dann mache ich immer meine Sonderangebote. Es gibt tausende von Beilagen mit Sonderangeboten. Warum mache ich das denn nicht online?
Genau.
Sonderangebote gehören online.
Ja.
Und das holt die Leute in den Laden.
Ja.
Und damit habe ich wieder
absolut
einen Weg geschafft.
Und da ist ja auch genau das Thema. Also wir haben uns auch mal eine Zeit lang ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Also wie es mit den kleinen Einzelhändlern. Die kleinen Einzelhändler haben ja das Problem, dass sie diese Lagerhaltung, ne?
Also wenn, ja, genau.
Die müssen sie möglichst schnell wegkriegen, diese Artikel. Ja. Und da finde ich, wenn man das mal konsequent macht, das ist auch ein Marketingthema, dann gebe ich dir vollkommen recht, Da ist genau das Ding, wo sie eigentlich profitieren können, weil da können sie sich natürlich sehr wohl behaupten gegen eine Amazon, wenn die natürlich unter EK oder was auch immer verkaufen, weil damit das Lager leer geräumt wird. Aber ich glaube, das Verständnis dafür, für diesen, das ist, glaube ich, noch sehr gering. Die Hürde ist immer noch sehr groß. Ne?
Die Hürde ist groß, ja. Ja. Bei vielen ist es noch so, dass sie einfach den Laden aufschließen und darauf warten, dass die Leute kommen, weil ich habe ein Anzeigenblatt verschickt oder, keine Ahnung, irgendwo eine kleine Werbung geschaltet in der Tagespresse und dann sollen die Leute kommen und sollen kaufen. Es gibt schon einige oder sagen wir, der Weg in Richtung Digital ist schon da, was uns das letzte Jahr natürlich intensiv beschert hat.
Ja.
Wer liefert was, Plattformen Corona, und alles, was da, wo kann ich heute noch einkaufen? Das war ja immer die Frage. Hat irgendeiner in der Stadt geöffnet? Kann ich irgendwo hingehen? Das war ja immer die große Frage im letzten Jahr. Mhm. Und da haben so Plattformen halt dafür gesorgt, dafür Transparenz zu geben. Ja, man zeigt, da kann ich hin, da kann ich anrufen, da ist eine Seite, das kann ich kaufen, das kann ich bestellen, Click and Collect, das war ja alles da. Und da war auch Chance wieder die Plattform dafür, um genau das zu tun. Also das, da kommt dann wieder alles zusammen. Und in der Aus war das halt sehr, sehr digital und sehr präsent dadurch.
Ich glaube auch die Lernkurve ist jetzt bei eurer Lösung nicht so sonderlich groß. Ne? Also ich kann mir hier in meiner Heimatstadt Bochum beispielsweise sind die auch, ich weiß gar nicht, wer der Anbieter ist, im Prinzip auf so eine Sammelportalgeschichte eingestiegen. Mit dem Ergebnis, das ist natürlich völliger Rohrkrepierer, irgendwie der Einzelhändler zahlt da seinen monatlichen Obolus, die Stadt pumpt rein, damit das ganze Ding hochgeschossen wird und dann ja haut man einmal irgendwie 200 Artikel rein und dann, wie du sagst, eigentlich öffnet man die Portaltür und wartet, dass da irgendwie die Massen strömen und man stellt fest, nee, geht irgendwie nicht. Und ich glaube bei euch, ja, wie gesagt, für den Händler alleine die Lernkurve ist, glaube ich, lange nicht so groß, der versteht relativ schnell dann, worauf es auch dann bei ihm ankommt. Dann
absolut. Und das haben die auch jetzt halt in der Lockdown-Zeit haben die es schon erfahren, dass es wichtig ist, damit auch dabei zu sein. Und sei es nur in der Liefert-was-Plattform aktuell zu sein, auch die Öffnungszeiten aktuell, die Telefonnummern, das muss man ja auch haben. Das kommt ja dazu. Das ist ja bei vielen auch nicht mal der Fall. Mhm. Ja. Aber um das Ganze noch zu erweitern, es geht ja noch einen Schritt weiter. Also wir haben die Plattform geschaffen, um zu sagen, hey, du kannst deine Sachen darstellen, du kannst sie auch verkaufen, du kannst sie dann bei uns abholen oder wir sorgen dafür, dass in der Innenstadt eine neue Plattform entsteht, ein begehbarer Online-Shop im weitesten Sinne.
Ja.
Da wolltest du noch drauf zu sprechen kommen.
Ist ein guter Zeitpunkt. fahr fort. Also.
Und da haben wir jetzt auch gerade ganz aktuell vor knapp einem Monat ein neues Gebäude eröffnet, heißt Aufhaus, also nicht Kaufhaus, sondern Aufhaus. Ist von morgens 9 bis abends 23 Uhr geöffnet, bedeutet auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten. Die enden, glaube ich, bei uns ich bin nicht sicher, 18.30 Uhr ist, glaube ich, Ladenschluss. Also, normal in der Stadt zum Bummeln. Also natürlich kann man einkaufen, noch in den großen Läden kann man dann noch einkaufen, aber zum Bummeln ist dann dicht, die Stadt ist dann zu. Mhm. Und jetzt ist mitten im Zentrum dieses Aufhaus entstanden, auf 3 Etagen, 1000 Quadratmeter, das im Prinzip nichts anderes ist als ein Museum, eine begehbare Plattform, wo die Händler der Stadt ihre Waren darstellen können. Mhm. In bestimmten Bereichen auch, 50 Händler sind schon da. Jetzt kommen auch bald Privatpersonen dazu, die ihre Produkte selber darstellen können, so wie eBay Kleinanzeigen, aber dann in schön. Nicht der Schrott, sondern wirklich auch, es geht uns darum, dass wir außergewöhnliche Sachen haben. Da sollen Exponate stehen, die man sonst nicht so zu sehen bekommt, die irgendwie cool sind oder anders sind oder Einzelstücke sind. Und das weiß der Handel auch, die stellen da Sachen hin, die man so nicht kriegt, übergroße, überdimensionierte Teile oder Sonderaktionen oder so. Das ist ganz cool und die Leute kommen dahin, um zu gucken. Also die gehen in die Stadt, gucken sich das an, nehmen ihr Smartphone, scannen den QR-Code, lesen die Zusatzinformationen und wenn die wollen, dann können die auch kaufen. Die müssen nicht kaufen, sondern es geht darum, die Leute in die Stadt zu holen.
Ja.
Und das funktioniert.
Ja, absolut. Also ich war vor 14 Tagen da, habe auch gekauft, sogar allein, um mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert irgendwie. Und ja, eigentlich eine sehr, sehr coole Geschichte. Also ich denke auch so, da ist ja so ein bisschen so dieser alte Warenhauscharakter, der im Grunde ja mit dem Scheitern des Konzepts verloren gegangen ist in den Innenstädten. Aber zu sagen, ich habe da so einen Laden, wo ich mich wirklich mal überraschen lassen kann, ungewöhnliche Dinge finde und so. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was jetzt auch unter diesem Aspekt, wie belebe ich Innenstädte heute, natürlich schon auch ein Ansatz sein kann dann im Grunde. Und klar, ihr habt die Leerstandsproblematik damit auch noch, glaube ich, ein Stück weit aufgenommen.
Ja, aber das ist ja ganz lustig. Also wir waren vorhin auch da. Wir haben uns das auch angeguckt, das Aufbaus. Also wirklich, das Fantastische ist, es ist ein völlig anderes Erlebnis. Das heißt, also ich fange ja schon am Schaufenster an. Das heißt, ich muss ja noch nicht mal in den Laden gehen. Okay. Also die hatten zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Marken, da stand ein knallorangenes Riese Müller Bike und QR-Code gescannt. Zack, kriegt die Information, kriegt den Preis, könnte jetzt sofort kaufen gehen, kann dann in den Laden reingehen und kann dann sagen, so, das nehme ich jetzt mit. Also es ist ein völlig anderes Kauferlebnis und das fand ich total spannend. Auch die Blumen, also als wir da hingekommen sind, da stehen ja ganz viele Blumen im Eingangsbereich. Und da habe ich gesagt, ist das jetzt ein Garten oder
vor den
kann ich kaufen? Ja. Vor den Schaufenstern, draußen, ja. Vor den Schaufenstern. Also irre. Ja. Total irre.
Das ja, ist Zukunft. Ist ja Verbindung von Online und Offline im weitesten Sinne.
Total
und,
perfekt gelöst.
Das einfach mal zu auch erlebbar zu machen. Ja. Weil viele trauen sich das nicht, die wissen nicht, funktioniert das oder nicht. Aber bevor ich nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht, probier es doch einfach aus. Und der Leerstand bietet die Möglichkeit, die Stadt unterstützt sowas. Die sagt natürlich, hey, es ist super, wenn hier was passiert. In vielen Städten werden Wettbewerbe gemacht, kreative Konzepte und dann passiert immer noch nichts. Ja, aber hier wird das immer direkt umgesetzt. Und der große Vorteil ist, ich muss nicht groß investieren, sondern ich habe eine Plattform. Die Plattform liefert mir alles, was ich brauche. Ich brauche wenig Mitarbeiter dafür, im Zweifel gar keine. Und dann läuft der Laden da durch. Natürlich kann es dann sein, dass jemand was mitnimmt, was er nicht bezahlt hat. Ja, das kann sein. Aber ja, allein das auszuprobieren.
Aber das hast du doch sowieso. Ja, das hast du doch sowieso. Geklaut wird immer. Ja. Und aber dieses Erlebnis, also für alle Zuhörer, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, fahrt nach Ahaus, erlebt das. Da gibt es ja noch ein paar mehr Locations, es gibt ja nicht nur das Aufhaus.
Ne, ja, das ist jetzt die neueste Geschichte. Ne?
Da wirst du sicherlich gleich auch noch was zu sagen, das ist echt ein Wahnsinn. Also wie schön eigentlich ein Einkaufsbummel sein kann und der ist aber trotzdem voll digitalisiert. Total toll.
Ja, heute ist Fußball irgendwie im Prinzip, also wenn man nach Ahaus irgendwie auf euren großen Platz strömt, und das dann über euren Multimonitor sich reinpfeift, dann hat man ja auch relativ schnell im Gastrobereich dann mit Chains zu tun, im Endeffekt irgendwie auch sehr, 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 sehr cool im
Moment. Ja, das ist früher, als es diese Möglichkeit noch nicht gab, plattformübergreifend zu arbeiten, überhaupt mit Plattformen zu arbeiten, war die Gastronomie, weil so Public Viewings war, da war eine große Bierzeile, da konnte man hin und sich seine Bier holen und dann hat man sich irgendwo an den Biertisch gestellt oder an den Stehtisch gestellt oder bei großen Spielen schon gar nicht, da konnte man nur stehen, da konnte man dann sein Bier trinken und dann zwischendurch wieder loslaufen oder sich begießen lassen mit Bier, wenn ein Tor gefallen ist. Das war dann halt so. Und heute ist das so, wenn ich halt, erstmal habe ich begrenzte Sitzplätze, klar, Corona-bedingt, wenn das nicht wäre, wäre es auch voll, ja. Aber so habe ich begrenzte Sitzplätze und da können halt die Menschen an den Plätzen sitzen und machen wieder was. Die nehmen ihr Smartphone, scannen den QR-Code und bestellen sich was zu essen und zu trinken an den Tisch. Aber das kommt jetzt nicht aus einem Laden, sondern aus verschiedenen Läden. Die tragen das zusammen, weil der Platz wird bewirtschaftet von, ich glaube, 4 oder 5 verschiedenen Läden.
Ja.
Da kriege ich einen Döner von da, einen Burger von da, eine Pizza von da, was zu trinken von da und einen Schnitzel von da. Und das bringen die alle an einen Tisch. Und das geht nur deshalb, weil ich das wieder digital mache. Ich binde die alle mit ein. Ich musste jetzt nicht in den Laden reingehen oder an eine Bommesbude oder an so einen Foodstand oder so, sondern die bringen mir das an den Tisch. Und das ist cool.
Ja, absolut. Auch bezahlen dann über ganz PayPal. Klassisch PayPal irgendwie. Also ja. Denkbar einfach eigentlich, aber man muss es machen.
Vor allem, ich glaube, es gehört auch Mut dazu, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele, also gerade Gastronomie, da gönnt der eine dem anderen nicht das Schwarze unterm Fingernagel. Ne? Das heißt, man muss auch eine gewisse Toleranz und Bereitschaft dazu haben, zu sagen, okay, ist doch jetzt ganz egal, ob der jetzt nebenan einen Döner bestellt oder ob er bei mir bestellt. Das gehört natürlich dazu, das ist ein Umdenken im Grunde genommen. Am Ende gewinnen eigentlich alle.
Ja, es ist ein Umdenken, weil die haben jetzt eine schwere Zeit hinter sich.
Ja.
Die Kollegen Gastronomen, die haben wirklich eine schwere Zeit hinter sich.
Ja. Und
eigentlich sind die dankbar, aber waren auch vorher schon bei uns immer dankbar für jeden zusätzlichen Kunden, den sie gewinnen können. Denn den haben sie ja sonst nicht. Wenn der jetzt da gegenüber sitzt, weil er da seinen Schnitzel kriegt, dann ist ja das Eis nicht von dem. Also kann ich doch sagen, wenn du doch hier bist, dann ist egal, was du bestellst. Du kriegst es auf jeden Fall. Du musst nicht da sitzen, um Eis zu essen. Das kannst du auch hier machen. Und so hat sich das zusammengefügt. Und die haben gesehen, die haben keine Einbrüche in den Umsätzen. Das funktioniert alles super. Die Abrechnung ist total transparent und digital, da muss keiner mit Bargeld hin und her laufen, da geht nichts verloren, das ist super.
Ja. Und ich habe muss immer so einen kleinen Schritt zurück, irgendwie fällt mir jetzt gerade dabei ein. Im Zentrum von Chains und den ganzen Aktivitäten steht ja tatsächlich immer der QR-Code. Ist ja eigentlich so ein Kind, was in Deutschland sich eigentlich so richtig gar nicht durchsetzen wollte bis dato. Also eher so ein Rohrkrepierer an vielen Stellen. Wie sind denn jetzt auch so mal vielleicht so quer über das Alterssegment oder sonst was so die Erfahrungen dann jetzt, die ihr hier sammelt?
Zum QR-Code?
Ja.
Der ist super. Du hast recht, es war lange Zeit so, dass der war eigentlich völlig abgesagt, weil der war irgendwann mal ganz zu Anfang, gab es ihn mal, um Zusatzinformationen auf einer Webseite zu kriegen. Und da macht er ja gar keinen Sinn eigentlich. Und dann haben wir vor 2 Jahren oder 3 Jahren angefangen, den QR-Code mit mehr Funktionen zu versehen. Wir haben also gesagt, wenn du den scannst, dann kannst du damit auch die Türen öffnen, das Auto öffnen, Sachen schalten. Du kriegst nicht nur Informationen, sondern du kannst etwas tun. Wirklich, da ist was zu leisten. Du kannst was bezahlen. Du bist direkt an einem Tisch. Du brauchst also keine Beacons oder so ein Zeug mehr, um geortet zu werden. Und du bist ja da. Du scannst das ja und dein System weiß, dass du das bist und dass du da bist. Und das war natürlich mega, dass ich direkt mich mit dem Smartphone identifizieren kann, den Ort genau bestimmen kann, auf eine Seite lande, die speziell für mich gemacht ist, weil ich bin ja bekannt. Und diese Kombination ist mega. Ja. Und daraus haben wir viel gemacht. Und das ist jetzt für uns das einfachste Mittel, um an irgendeinem Ort direkt etwas zu buchen, zu bestellen, zu ordern oder sich zu authentifizieren. Alles andere wäre ja Käse. Ich bin ja bekannt, ich scanne nur und dann weiß das Ding, okay, der steht jetzt genau an diesem Punkt.
Also wir sind ja da so ein bisschen an Technologie gebunden, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also dieses QR-Code-Thema, das ist ja tatsächlich, deswegen hat sie es nicht durchgesetzt, weil Apple es partout einfach nicht als App integriert hat. Ja. In Japan ja schon sehr, sehr lange, sehr erfolgreich. Und hier hat es halt einfach durch diese Hürde gedauert. Genauso haben wir ja das gleiche Problem. Man könnte ja mit NFT arbeiten, aber Apple meint das ja für Pay. Ist ja jetzt aufgelöst, aber manchmal ist man ja sehr technologieabhängig. Aber wie gesagt, wir haben ja auch eben gegessen, wir haben auch eben schön über die Online-Karte ausgesucht und haben bestellt. Also das ist ein Erlebnis, das ist wirklich ein Erlebnis.
Aber auch noch Technologiekritiker angetroffen.
Ganz klassisch. Das ist ein Generationsthema. Keine Frage. Ja, du kannst auch nicht, auch in der Gastronomie, du kannst nicht von jetzt auf gleich digital werden, das geht nicht. Die Menschen sind das nicht gewohnt. Jetzt, in den Zeiten jetzt, wo die online bestellt haben, sich nach Hause liefern lassen haben, aber viele, viele sagen halt, ich will das nicht, ich kenne das nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich habe Angst, dass mir irgendwo was abgebucht wird oder keine Ahnung, was passiert mit meinen Daten, das ist ja immer die Frage, was passiert mit meinen Daten. Und darum kannst du in der Gastronomie nicht von jetzt auf gleich 100% digital machen, außer du fängst was Neues an. Wenn du was Neues machst, kannst du sagen, das ist digital, das ist cool, genau das wollt ihr. Wenn ich was Altes mache, sagt das jetzt digital, sagen, nee, da will ich nicht.
Das will ich nicht. Da sind wir ja gerade bei dem Thema, im Moment gibt es ja auch so ein bisschen Konkurrenz, was den QR-Code angeht bei der Gastronomie, das ist die Luca-App.
Ach,
ja. Ja, sie ist, also ich war gerade erst im Urlaub an der Ostsee, da ging ohne Luca-App gar nicht.
Ich weiß.
Also die hat sich richtig, richtig durchgesetzt.
Die hat sich nicht durchgesetzt, die wurde verordnet.
Genau. Was sagst du dazu?
Ja, ist gut. Die kann halt Kontaktdaten erfassen. Hm. Punkt.
Hm. Hättet ihr auch machen können.
Haben wir doch.
Ja.
Haben wir doch. Aber wir haben halt nicht die Lobby gehabt. Mhm. Da gab es eine große Lobby über Politiker, da gab es eine Lobby über Smudo und seine Kumpels. Und dann wurde im großen Stil wurde Luca-App verkauft. Da haben die für viele hunderttausend Euro haben die Städte, Gemeinden, Länder haben die Luca-App gekauft aus Unwissenheit. Vielleicht, oder weil sie ihnen empfohlen wurde, keine Ahnung. Ist völlig okay. Das Ding läuft, das erfüllt seinen Zweck. Ja. Aber wir wollen ja nicht die Kontaktdatenerfassung, die machen wir sowieso. Mhm. Also wir wollen ja viel mehr. Wir wollen ja, dass das Gesamtsystem funktioniert, dass die Bestellung funktioniert, dass die Bezahlung funktioniert, dass ich Zusatzinformationen bekomme, dass ich Tickets kaufen kann, dass ich Tickets einlösen kann, dass ich einen digitalen Stadtgutschein habe. Das gehört ja alles zusammen und da ist Kontaktdaten so ein kleiner Baustein. Der ist dabei, das kann ich dafür nutzen. Mhm. Ja, natürlich, kostet auch nichts. Ich brauche also keine 100.000 Millionen Euro für eine Luca-App bezahlen, weil ich das auch mit Chains machen kann. Aber das war halt nicht die Lobby und war auch nicht Fokus, muss man auch sagen.
Wie ist denn das bei den Anwendungen sozusagen? Kommt das alles von euch oder ist es inzwischen auch schon so, dass letzten Endes potenzielle Profiteure zu euch kommen und sagen, ach, ich habe dieses Business, kann ich da irgendwie, könnte man da über einen Dienst nachdenken oder so? Also es ist ja sehr anwendungsgetrieben bei euch im Grunde.
Nee, das meiste kommt schon, also eigentlich kommt alles von uns. Es gibt inzwischen Anbindungen an Kassensysteme oder so, weil wir sind ja eigentlich weg von der Kasse. Wir wollen auch gar nichts mit Kasse zu tun haben, sondern wir sagen, du hast einen Online-Shop, du betreibst einen Online-Shop, du brauchst keine Kasse dafür. Aber dann gibt es natürlich den gestandenen Gastronomen oder auch Einzelhändler, der sagt, ich habe aber eine Kasse. Mhm. Dann sagen wir, ja gut, das ist ein System, das läuft online, das ist ein anderes System, das läuft jetzt bei dir hier im Laden. Ja, ja. Du kannst die lässt die parallel laufen. Ja, ich will aber eine Anbindung. Ja, dann such dir jemanden, der eine Anbindung schafft. Nein, es gibt natürlich offene Schnittstellen.
Ja.
Es gibt auch einige Anbieter, die schon Anbindungen dafür geschaffen haben, sodass ich halt bei Lightspeed-Kassen zum Beispiel direkt auch meine ganzen Abrechnungen in die Kasse bekomme, damit die nachher ihre Warenwirtschaft damit füttern können und so weiter und so weiter.
Ja, ja, sehr, sehr cool.
Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, da sind wir ja gerade auch bei dem Thema. Das heißt, ihr arbeitet eigentlich immer auf Produkt, auf Produktbasis. Das heißt, ihr baut Produkte und customizen kann dann jedem selbst überlassen werden. Das heißt, ihr würdet nie irgendeine Custom-Dienstleistung machen oder kann man sich ausschließen?
Nein. Also wir bauen immer Anwendungen, die wir für sinnvoll halten, mhm. die in das Gesamtsystem passen. Mhm. Wenn ich jetzt über Chains nachdenke, dann sagen wir zum Beispiel, es macht durchaus Sinn, dass wir ein Ticketing-System dafür entwickeln, mhm. weil wir haben ja schon, wir wissen, wo die Leute sind, wir haben die Gastronomie oder die Eventveranstalter, die das nutzen, die damit Events machen, auch planen. Warum soll man nicht auch Tickets darüber machen? Also entwickeln wir ein Ticketing-System, integrieren das in das Ganze und sagen, das ist jetzt für alle zugänglich. Wenn jetzt aber einer kommt und sagt, ich brauche aber ein Ticketing-System, das das und das kann, dann sagen wir, wenn das für das Gesamtsystem Sinn macht, dann überlegen wir das zu tun. Wenn nicht, dann lassen wir das sein. Mhm. Und so kommen immer viele Fragen, auch von Gastronomen kommen immer viele Fragen in eine bestimmte Richtung. Könnt ihr das noch machen? Könnt ihr das noch machen? Und sagen wir, wenn das für das Gesamtsystem gut ist, ja. Mhm. Aber jetzt so eine Einzelentwicklung, das ist echt zu aufwendig, zu kräfteaufreibend. Dann will der andere das, der nächste das. Und das. Nee, wir machen die Basis, wir machen die Standardlösung und aus der Standardlösung kann man sich individuelle Sachen entwickeln lassen.
Mhm. Weil dieser Eventbereich ist ja wahrscheinlich ein ganz spannendes Thema, jetzt dann noch unter diesen ganzen Corona-Restriktionen und allem zu sagen, ich habe irgendwo geschlossene Areale, wo ich dann Zu- und Abgänge erfassen will und alles und so, ist ja für euch dann auch nochmal eigentlich ein gutes Feld eigentlich im Endeffekt.
Eigentlich
so,
ne? Alles. Also das ist gerade wirklich, wie soll ich sagen, Goldgräberstimmung, hätte ich fast gesagt, würde ich aber gar nicht sagen, denn es geht wirklich darum, den Unternehmen, den Menschen auch zu helfen und das machen wir auch ganz, ganz viel. Und natürlich verdienen wir auch ein bisschen Geld dabei, das ist nicht so riesig viel, aber es geht darum, auch neue Technologien zu setzen und auch neue Standards zu setzen und zu sagen, hey, guck mal, hier ist vorne und das, was du in Aarhus siehst, das siehst du sonst nirgendwo, da musst du nicht nach China fliegen, da musst du nicht ins Silicon Valley fliegen, guck dir das einfach mal hier an, weil ich habe auch viele hier gehabt, die gesagt haben, ich war schon in Shenzhen, ich war schon in Silicon Valley, ich habe mir das angeguckt, aber das hier, so kompakt wie das hier ist, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, da bist du ja selbst, wenn du aus dem Ruhrpott kommst, wie gesagt, wirst du immer ganz still. Eigentlich denkst du, du kommst aus einer 6,5 Millionen Stadt, fährst mal aufs Land raus und denkst,
genau.
Merkwürdige Erfahrung
machen die das gerade. Ja, das ist wirklich, das ist Science Fiction. Also, wir können es auch wirklich nur jedem empfehlen, diesen Science Fiction mal mitzumachen. Das ist total erstaunlich.
Erst, was ich von Olli heute mitbekommen habe, wir haben uns hier verabredet direkt bei euch vor der Hütte.
Das kommt ja noch dazu.
Ich stehe hier. Überall Teslas um mich herum, Ladestationen.
Ihr
lebt das ja sehr konsequent irgendwie. Ne? Als wir in der Stadt gesessen haben, kam dann so ein kleiner E-Unimog da von euch vorbeigefahren.
Im Motor.
Ja.
Das ist ja unglaublich. Also wirklich sehr konsequent.
Ja, alles. Also 100% konsequent. Und wenn wir von neuen Technologien überzeugt sind, so wie E-Mobilität, dann machen wir das auch. Dann ist das auch für die Mitarbeiter, ist das dann auch im Prinzip Vorschrift, dann auch diese Fahrzeuge zu fahren. Die profitieren natürlich auch davon, klar, auch steuerlich. Ja. Aber es muss dann schon auch konsequent umgehen.
Sind das denn Poolfahrzeuge? Ja. Hat jeder seinen
Wagen? Okay. Genau, es gibt Poolfahrzeuge, aber das sind dann meistens hier diese,
VW.
Und wir haben auch nur ein, zwei Verbrenner. Wenn wir mal wirklich Langstrecke mit vielen Leuten fahren müssen.
Ja, 700 Kilometer oder so, dann wird es auch schon enger.
Ja, dann haben wir so ein paar Bullis noch hier, aber ansonsten alles elektronisch.
Sehr cool.
Ja. Elektrofahrräder auch, die habt ihr gar nicht gesehen. Wir haben jetzt umgestellt, wir haben neue Fun Moves. Die stehen auf der anderen Straßenseite, ich glaube 25 oder so. Die kann aber auch jeder buchen. Also das ist genau das Gleiche wie mit den Booten oder so. Da gehst du einfach rein, buchst dir so eine Kiste und guckst, ob die für dich passt. Und wenn du Lust hast, kaufst du dir dann im Aufbau so ein Fahrrad.
Das ist ja lustig. Also Wahnsinn.
Also wirklich sehr geil. Die Business Cases sind eh cool. Ich meine, jetzt die Tage hast du jetzt ja gerade auch, du bist ja immer sehr auf LinkedIn aktiv, also für alle, die es interessiert.
Ja.
Irgendwie sowas wie digitale Stadt oder ähnliches eingeben, dann stößt man sehr schnell auf deinen Namen, glaube ich. Im Moment. euer neuestes Restaurantkind irgendwie, kannst du dir auch nochmal kurz vorstellen.
Das Silva.
Das
Silvo, ich weiß gar nicht mehr genau, das Silvo. Ein Italiener auf jeden Fall. Und auch das ist ein Leerstandsprojekt. Da war ein leeres Gebäude, auch wiederum im Zentrum. Sehr schön mit so Säulenvorbauten und so und Bögen, Rundbögen. Und da haben wir auch überlegt, was könnte man da mitmachen, genauso wie wir damals für das Hotel auch überlegt haben, was könnte man damit machen. Haben wir da überlegt, was könnte man damit machen und haben uns entschlossen, daraus ein italienisches Restaurant zu machen, typisch italienisch, so wie man das kennt, so schön, Ambiente und so. Nur ohne Küche, das heißt also, da kann man Getränke bekommen, auch Weine ausgewählte und Biere, aber es gibt keine Küche, denn die Küche der umliegenden Restaurants wird genutzt, um da zu beliefern. Also da liefern die Pizza, die Pasta, Antipasti, liefern die aus den Küchen der Restaurants nebenan in Transportbehältern, dann wird das bei uns direkt schön zubereitet und auf die Teller gelegt. Wie heißt denn das? Angerichtet, genau. Mhm. Angerichtet und serviert. Und das war schon. Und der Kunde merkt das nicht. Dem ist das eigentlich auch egal, weil der bestellt das, was er aus seiner digitalen Speisekarte haben möchte. Und ob das jetzt im eigenen Laden gemacht wird oder woanders, interessiert nicht. Ist es warm oder ist es heiß, wenn er es auf seinen Teller kriegt? Und es schmeckt und alles andere ist egal. Der Vorteil ist wiederum, ich habe wiederum für die umliegenden Gastronomen eine zusätzliche Fläche geschaffen, die jetzt gerade auch in noch Corona-Zeiten eine Erweiterung ihrer Kapazitäten. Sie liefern irgendwo hin, dort wird das angerichtet, serviert und bezahlt ist es ja schon, denn mit der Bestellung ist die Bezahlung schon erledigt, sodass wir wieder alle eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation haben und keinen Leerstand mehr.
Ja, mega.
Sehr konsequent. Also ich bin total begeistert. Leute, fahrt nach Aarhus. Guckt euch das hier live an. Das ist tatsächlich die Zukunft der Innenstadt.
Wir haben das ja vor unserem Gespräch haben wir das ja schon kurz auch angerissen. Also wenn einer jetzt sagt, so ich bin jetzt total neugierig geworden, ihr bietet ja auch Führungen. Also begleitetes Erleben an sozusagen
ja, genau.
Der Stelle. Ne?
Ja, und wenn man mit einer größeren Gruppe kommt und das in den Abend geht, dann endet das auch in einer fürchterlichen Sauferei, hätte ich was gesagt. Dann endet das auch meistens mit Betrinken, weil es einfach auch sich anbietet. Weil es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr schön hier auch. Und man geht halt auch durch viele Gastronomieobjekte. Und wenn man dann da bestellt, dann macht man das immer in Runden. Und wenn man da mit 10 Leuten unterwegs ist, dann kommt man da nicht wieder raus. Ja. Was ich sagen will, ist, wir bieten das an. Es gibt die Möglichkeit über aarhus.digital. Sich einfach mal anzuschauen, was alles möglich ist. Und wenn man eine Gruppe ist, am besten so 5-6 Personen, dann kann man sich da einfach einen Terminvorschlag abholen und mal sagen, was man sehen möchte. Und dann machen wir das. Und dann kommt ihr vorbei und dann gucken wir mal.
Das machen denn so andere Kommunen? Also sag mal, kommen die nicht auch hier hin und gucken sich das an und sagen, Mensch, da wollen wir auch hin? Also,
ja, ja. Wir sind ja auch in den Medien sehr präsent mit diesen Themen. Auch auf LinkedIn jetzt als Portal oder als Plattform, da sind wir auch sehr präsent. Und es kommt immer wieder die Anfrage, wie macht ihr das? Können wir das auch machen? Und wir hatten jetzt im letzten Jahr nicht, aber davor das Jahr hatten wir, ich glaube, ich bin nicht sicher, so um die 100 Führungen hier in Aarhus. Also mit Gruppengrößen von 10 bis 50, die sind mit dem Bus hier hingekommen aus Wuppertal oder Heilbronn oder sonst was. Da sind die mit dem Bus hier hingekommen, die Wirtschaftsförderer, Stadtentwickler, Stadtmarketingleute, Gastronomen, Einzelhändler, die waren alle hier, Landräte mit ihren ganzen Bürgermeistern und so. Die waren hier, um das zu sehen und die waren alle begeistert. Und der Letzte, der noch hier war, kann ich mich auch noch gut erinnern, der kam auch aus Wuppertal mit dem Bus hier an und dann sagte der, komme hier von der Autobahn und denke, hier am Arsch der Welt, was soll ich da schon erleben? Und jetzt fahre ich wieder und muss sagen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und das ist auch so. Also die lassen sich inspirieren, die schauen sich das hier an, die lassen sich inspirieren und die haben dann ein echtes Erlebnis, einfach nur, um mal neu zu denken, einfach neu reinzukommen und dieses ganze alte Abgestanden einfach mal zu vergessen und zu sagen, so kann das gehen. So kann das gehen, wenn ich mich damit beschäftige.
Ja, absolut. Also genau so nehmen wir es auch wahr.
Ja. Wie ist denn deine persönliche Überzeugung sozusagen? Ist das jetzt letzten Endes ein Aufbegehren über Ausprobieren oder wie schätzt du es ein? Ist wirklich ein Potenzial da zu sagen, ich kann dem Onlinehandel da was Wirksames entgegenstellen im Grunde, was zumindest, sag ich mal, mittelfristig dann irgendwie auch trägt und
also zur Belebung der Innenstadt, auf jeden Fall. Aber es muss eine Kombination sein. Es muss die Kombination aus Erlebnishandel, Shopping und Gastronomie sein und alles, was da noch so rum, also sonstige Erlebnisse. Also ich muss den jungen Leuten ein Erlebnis bieten, ich muss den Älteren ein Erlebnis bieten und den ganz Alten, wenn sie denn noch in die Stadt gehen, muss ich auch ein Erlebnis bieten. Und das muss alles zusammenpassen und das kann nicht nur Shoppen sein, das muss Gastronomie sein, das muss ein Event sein. Absolut. Und wenn ich das nicht zusammenbringen kann, dann habe ich eh verloren. Und das muss aktiv über Stadtmarketing laufen, das muss aktiv über andere Initiatoren laufen, es muss über die Stadt, über die Firmen laufen, die auch die Firmen müssen aktiv sein. Und wir sind ja hier Vorreiter, wir sagen, komm, mach doch was, geh in die Stadt, helf doch da, gib mal Unterstützung, sorg dafür, dass der Gutschein finanziert wird, dass der gefördert wird und dass die Leute mehr Gutscheine kaufen, damit die das nachher wieder einlösen, in den Handel gehen können. Alles das muss man ja machen. Und da muss man einfach mal so gesamtwirtschaftlich vielleicht denken und sagen, so kann das gehen und so kann man das in Zukunft machen. Also ja, ich glaube daran, dass es funktioniert auf jeden Fall. Und das sieht man ja auch hier, dass das funktioniert.
Ja, ich glaube, das ist einfach das Umdenken, was da stattfinden muss, meiner Ansicht nach. Bei jedem Einzelnen eigentlich. Ja. Ne? Und das muss man hier wirklich einmal erlebt haben. Dann sieht man auch, wie gut es funktioniert, wenn man ein bisschen toleranter ist, ein bisschen anders denkt, die Sichtweise ein wenig verändert und auch gucken, wie das sich anfühlt, weil das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Ja. Dass man wirklich einmal live erlebt, das ist schon spannend.
Ja, es ist ein bisschen mit der Kultur des möglichen Scheiterns dann irgendwie auch arrangiert. Nicht jede Idee wird greifen, nicht alles wird Gold, aber das ist ja auch gar nicht am Ende das, was entscheidend ist, glaube ich. Ne? Genau. Aber das für sich mitzunehmen, zu sagen, so ich probiere mal aus, irgendwie, ich bin mutig und schau.
Ja, wir nennen das immer die German Angst.
Ja, ist ja so.
Ja, ist weil so. Die erste Frage ist immer, darf man das denn? Darf man das denn, was ihr da macht? Ist das denn DSGVO-konform? Ja, genau. Darf man das denn? Darf man denn ein Hotel ohne Hotelier machen? Wer empfängt denn da die Leute? Darf man das? Ist das erlaubt? Keine Ahnung.
Nach Ladenschluss verkaufen?
Dann ja, nach Ladenschluss. Darf man das? Es gibt keine Ladenschlussgesetze. Es gibt Ladenöffnungszeiten, aber keine Ladenschlusszeiten. Also man kann alles. Man muss halt nur mal, es gibt vielleicht auch Grauzonen. Ja, es kann sein. Aber wenn wir nicht so denken wie die Amerikaner, bei den Amerikaner ist erstmal alles völlig egal, die machen das erstmal. Und wenn die dann eine bestimmte Größe haben, dann kommt auch keiner mehr und sagt,
dann kommt irgendwann nochmal ein Gesetz.
Ja.
Dann läuft es genau andersrum. Das ist vollkommen richtig. Das nehmen wir auch.
Das haben wir in Brandenburg sogar jetzt noch lernen können. Oder?
Richtig.
Herr Max trotz vielfältiger Eingaben gesagt hat, ich mache erstmal.
Und das muss man auch. Also man darf sich da auch nicht immer zurückschrecken lassen. Man muss auch erstmal was machen. Und nachher kann man noch zurückrudern und kann sagen, okay, das tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Aber wir haben das aus bestem Wissen und Gewissen gemacht und wir wollten das zum Vorteil der Bürger machen. Und wenn das jetzt irgendwie nicht ankommt, dann ist das eben so. Aber erstmal machen und dann viele sagen dann nachher, hey, das war super, was ihr gemacht habt. Und genauso hier diese Partys auf der Messe in Zehlbild, Messe in Hannover.
Genau.
Durften wir eine Messeparty machen? Keine Ahnung.
Meine Security hätte gesagt, nein.
Ja, wenn da 2000 Leute auf dem Gang stehen und voll trunken Party feiern, dann ist das cool. Und dann spricht man darüber. Dann ist das eigentlich egal, was du machst. Ja. Du sprichst heute noch davon. Du kennst den Laden, du weißt nicht, was wir machen, aber du hast den Namen schon mal gehört.
Ja, absolut. Das Marketing kann man kaum machen, das ist richtig. Kannst du uns denn so ein bisschen einen Zukunftsausblick, aber wie gesagt, wir befinden uns ja hier schon in der Zukunft, aber es gibt doch sicherlich was, Projekte, an denen ihr jetzt gerade rumfeilt, die, ja, ist immer schwierig, ich weiß nicht, die liegen dann wahrscheinlich auch unter Geheimhaltung, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da haben wir jetzt eine Idee, die wollen wir ausarbeiten, da sind wir jetzt auf dem Weg?
Also wenn wir jetzt über die Stadt sprechen, also über Smart City und Reallabor, sind wir dabei, alles zu digitalisieren, was in irgendeiner Form geht, egal was es ist. Mhm. Wir versuchen noch die Verwaltung mehr mit einzubinden, also die Verwaltungsaufgaben, die liegen uns ja überhaupt nicht, weil wir die fürchterlich langweilig finden, also so Anträge und alles, was damit zusammenhängt, solche Sachen, das ist ja gar nicht unser Thema. Wir sind eher die sagen, wir müssen die Stadt attraktiv machen und darum versuchen wir jetzt alle möglichen Anwendungen vom Freibad über Bücherei, über Kulturveranstaltungen, so die mit einzubinden, dass wir die zentral über die ID abbilden können, also immer mehr dazu zu machen, damit der Bürger nachher wirklich nur noch mit einer ID alles machen kann und auch kein Geld mehr dafür braucht, sondern das alles online erledigen kann. Das sind wir dran. Großen Teil haben wir schon gemacht, aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen und die müssen immer wieder angegangen werden. Aber so jetzt grundsätzlich neue Technologien, was toll ist, sind so IoT-Anwendungen, also Internet of Things, wenn ich viele Daten habe und Auswertungen habe, die mit einzubinden, daraus neue Schlüsse zu ziehen. Natürlich auch KI, da machen wir immer ein paar Sachen, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, sehr, sehr, sehr coole Sachen, die man vielleicht dann nachher auch in der Diskothek benutzen kann, um zu sagen, der darf hier nicht rein, der hat schon 5-mal Hausverbot oder so. Darf man nicht, darf man nicht. Aber
er ist volltrunken oder was auch immer. Oder er wird aggressiv.
Ja, solche Sachen. Man kann viele Sachen machen, man kann viele Sachen ausprobieren. Da sind wir auch dabei, aber so konkret jetzt eigentlich nicht.
Ja, Impftermine wäre doch auch ein Thema eigentlich.
Ja, haben wir doch schon.
Wir haben mehrere
Impfzentren aufgebaut, dann werden über Chains Termine vergeben und die sind dann nachher auch tatsächlich in deiner Wallet.
Mhm.
Wir haben eine Anbindung, meine ich sogar, an die Corona-App, an die zentrale Corona-App, sodass man das alles mit übergeben kann und dann nachher in seiner Corona-App auch die Chains-Sachen sehen kann.
Ja. Du hattest gerade das IoT-Thema angesprochen. Da seid ihr ja auch ganz aktiv. Also wenn man auf eure Webseite guckt, ihr habt Schließmechanismen, ihr habt Kassensysteme, also Hardware einfach.
Kassen nicht.
Okay, also ein Display, sage ich jetzt mal, wo man dann mitarbeiten kann. Die sind auch in der Praxis, funktionieren die? Also die habt ihr in der Praxis schon, also jetzt zum Beispiel das Kauf, also das Aufhaus.
Ja.
Da ist ja auch ein Mechanismus, das ist so ein bisschen wie beim Freibad, ne?
Genau.
Das heißt, du hältst die App dran oder scannst den Code und dann hast du automatisch Durchgang.
Genau.
Ne? Das ist perfekt.
Ja, und dazu, jetzt kommt's, dazu machen wir am Donnerstag, was ist das, wievielte ist das? Der erste,
genau. Das dürfte der erste, ja,
genau. Am Donnerstag, dem ersten, machen wir dazu eine Veranstaltung, die heißt Pushcon Focus. Und die kümmert sich oder die beschäftigt sich ausschließlich mit diesen Themen, mit diesen Things, mit Sachen, die man anbinden kann an Chains. Die startet um 18 Uhr kostenfrei, hier kann sich jeder anmelden oder auch vorbeikommen, also Präsenz und online. Und da geht es genau um sowas, da geht es um Schließmechanismen, die benutzen wir zum Beispiel für Fahrradschlösser, auch für unsere Ruderboote, die sind angebunden an Chains, da weiß ich, das bist du, du hast ein Konto, du hast Geld oder du zahlst mit PayPal und dann kannst du, der du denn bekannt bist, dieses Ding für eine halbe Stunde ausleihen. Da haben wir so Schränke in der Stadt, so Spieleschränke, also im Stadtpark, so Spielschrank.
Stimmt,
kann ich scannen, kann ich sagen, ich will ein Frisbee für eine Stunde, für 50 Cent, und dann hole ich mir den da raus, und dann spiele ich damit. Und solche Sachen, das sind dann Schließmechanismus, Schlösser für alle möglichen Anwendungen, dann auch diese Bluetooth-Nummern fürs Auto, mit denen ich die Autos abschließen und aufschließen kann. Das heißt, darüber laufen alle unsere Autos, du gehst auch da nur mit deinem Smartphone hin. Da brauchst jetzt nichts scannen, sondern du bist halt dann da, dann ist die Bluetooth-Verbindung da und dann kannst du das Auto damit öffnen und starten. Genauso mit den Fahrrädern, genauso mit den E-Scootern, die wir noch haben und ach, was weiß ich, alles gehört dazu, alles ist irgendwie abschließbar, Türen, Kühlschränke, die haben wir natürlich auch, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, so Kühlschränke, die genauso funktionieren wie dieser 24-Stunden-Supermarkt, da hältst du einfach dein Smartphone dran, scannst den Code, sagst, was du kaufen willst, dann öffnet sich die Tür und kannst es dir rausnehmen. Also solche Sachen, die sind alltagstauglich, die werden verkauft und die finden immer mehr Absatz, weil immer mehr Leute etwas haben, was sie irgendwem freigeben wollen, ohne Schlüssel zu vergeben. So Strandkörbe oder Fahrräder oder alles Mögliche.
Ja, bei uns sind jetzt die Milch- und Eierautomaten und Fleischautomaten ganz schwer angesagt. Also die laufen, glaube ich, alle gigantisch irgendwie. Also so die Stadtbauern, die dann aus dem Umland das Zeug rankarren im Grunde. Und ist sehr gut frequentiert auch irgendwie.
Das ist auch super, wenn ich so Bio-Sachen direkt vom Bauer kriege und dafür nicht weit fahren muss.
Total. Das habe ich dank Corona auch schätzen gelernt. Das kostet, merke ich auch im Portemonnaie, aber... Macht auch Spaß.
Ja. So, und Internet of Things, so Klamotten und sowas, siehst du da irgendwie im Markt?
Boah.
Schwierige Frage.
Ja, eine schwierige Frage.
Habe ich mich
noch nicht mit beschäftigt, im Halsbereich bestimmt. Ja.
Aber das ist nicht euer Thema.
Nee, im Moment noch nicht.
Ja, und du hast gerade nochmal das Thema Stadtverwaltung angesprochen, also das ewige Leid. Da kriege ich ja auch jedes Mal schönes Beispiel, Einwohnermeldeamt, kennst du vielleicht, ne? Du kriegst eine Nummer. Und muss vor Ort warten, weil die Nummer da auf diesem Bild, da denke ich jedes Mal, Alter, das kann nicht wahr sein, dass das nicht digitalisiert ist. Ja. Aber solche Sachen haltet euch raus.
Ja, das kommt so langsam.
Ja.
Also so langsam kommt das, weil auch unser CDO hier aus Ahaus, der sehr interessiert, Sachen digitaler zu machen. Der will auch effizienter arbeiten. Der will auch diesen ganzen Verwaltungsapparat irgendwie schneller, besser machen. Und da sucht er auch immer nach Möglichkeiten. Und wenn ihm was einfällt, dann sprechen wir immer miteinander und dann gucken wir, können wir das zusammen umsetzen. Mhm. Wie schaffen wir das?
Gut, dass du das ansprichst, so eure Ideenkultur, also ihr sprudelt ja vor Ideen. Mhm. Ist das eine, gibt's, hat das System oder?
Ja, hat viel mit Alkohol zu tun. Nein, das stimmt nicht, das war jetzt ein Spaß.
Ja, ja.
Das hat System, ja, das hat natürlich was auch mit der Unternehmenskultur zu tun, grundsätzlich. Sondern es geht also darum, dass viele Leute halt viel Durchsatz sind, also viele junge Leute, habe ich ja eben gesagt, die hier durchkommen, dass wir auch viel unterwegs sind, viel uns anschauen, viel auch, obwohl wir in Aus sind, sind wir in der Welt unterwegs und gucken uns Sachen an und gucken auch, was die Leute so machen und wollen das einfach verbessern und einfacher machen. Und wenn sich eine Chance gibt, ergibt wie so ein Leerstand oder so, dann sagen wir, hey, lass uns das doch nutzen, lass uns jemanden finden, der das mit uns zusammen macht und wenn nicht, dann machen wir es alleine. Lass uns einfach die Chance jetzt gerade nutzen, etwas zu tun.
Ja, ihr habt auch in der Innenstadt eine eigene Bar, habe ich gesehen.
Ja, nicht nur eine,
Okay, also die eine, die ich jetzt gesehen habe, hieß noch Offenbar?
Offside.
Offside, genau. Was ist das Besondere an der Offside?
Oh, das ist eine Sportsbar. Da werden Fußball, Formel 1, Boxen-Events übertragen auf drei große Displays. Draußen auch Displays. Also man kann auch draußen sitzen und auf Displays gucken. Alles ist digital natürlich. Also ich bestelle mit dem Smartphone und bezahle mit dem Smartphone. Und das Coole ist, wenn so ein Fußballspiel zu Ende ist, ich weiß nicht, ob ihr mal in so einer Sportsbar wart, wenn da 250 Leute sich ein Fußballspiel angucken und das Spiel zu Ende ist, dann wollen die alle zahlen und nach Hause gehen. Und bei uns gehen die einfach, weil die haben schon bezahlt.
Ja, das ist der Hammer.
Abgefahren. Ja, ja. Da stehen die alle auf und gehen und der Laden ist leer. Das ist Hammer. Aber das ist halt so ein junger Schuppen, da wird coole Musik gespielt und da gibt es.
Ich sag, das Bier wird fassweise rausgehauen.
Das Bier wird fassweise, kann man machen.
5-Liter-Fässer, ne? Hast du erzählt,
Wahnsinn. Ja. Die gibt es aber in den anderen Läden auch, wir haben einen britischen Pub.
Ja, das ist Unbrexit, ja.
Hammer. Da gibt es auch 5-Liter-Fässer. Und da ist es so, dass du in britischer Pfund bezahlst. Also der Wechselkurs wird automatisch, also aktuell.
Stimmt, die Preise in der Karte auch sind in Pfund angegeben. Genau, ich habe da auch vor 14 Tagen gegessen.
Wenn du mit dem britischen Pass da reinkommst und den vorlegst, dann hauen wir dir einen Stempel rein. Und dann kriegst du das erste Bier umsonst.
Ja. Sehr geil. Ja, und cooles englisches Bier, also cooles Londoner Bier.
Also, wie gesagt, ich kann nur sagen, ihr müsst hier einmal vor Ort sein. Das muss man einmal erlebt haben. Man braucht wirklich nicht in Silicon Valley zu fahren oder sowas. Also ich bin im Science-Fiction-Film. Das ist wirklich so. Also es ist und es ist unheimlich angenehm. Und das zeigt auch, diese Kombination finde ich auch so toll, dass ihr also jetzt nicht irgendwo in anderen Sphären unterwegs seid, sondern es wird praktisch direkt am Mann vor Ort getestet. Und wenn es scheiße ist, dann wird es halt verworfen, dann wird es pragmatischer gelöst. Und das merkst du hier an allen Ecken und Enden. Also ganz Ahaus ist Tobit und Tobit ist Ahaus. Also es ist so ineinander verwoben. Es ist ein unfassbar gelungenes Konzept.
Es gibt vor allem keine Berührungsängste oder so. Also es sind relativ niedrige Einstiegshürden im Endeffekt. Ja, es ist irgendwie relativ schnell alles zu erfassen, nachvollziehbar. Ja. Und ich glaube, das ist ja mal so ein, zumindest jetzt auch bei uns mal so ein zentrales Thema, eher im B2B-Bereich oder so zu sagen, wie nimmst du den Unternehmen die Angst, mal darüber nachzudenken, ob man nicht den einen oder anderen Prozess mal angehen könnte und in irgendeiner Weise, ich will gar nicht mal sagen, zu digitalisieren, einfach zu optimieren und zu sagen, gegebenenfalls mit digitaler Technik, gegebenenfalls ohne, aber einfach zu sagen, so hinterfragt euch, habt ein bisschen Mut, schaut mal drauf. Und ich finde, das ist so das, was es hier ausmacht im Grunde. Das ist, glaube ich, so die...
Ja, aber die Erfahrung ist auch, also wir haben ja viel Erfahrung mit solchen, mit solchen Prozessen und mit solchen Entwicklungen auch über lange Zeiten schon. Und, und man muss dann in bestimmten Bereichen muss man die Menschen einfach mitnehmen, auch an die Hand nehmen. Wir haben jetzt in Gronau, ist in der Stadt nebenan, 10 Kilometer weiter, haben wir
Oder Lindenberg Town,
genau, letztes oder vorletztes Jahr, weiß gar nicht mehr so genau, haben wir auch einen Beachclub da eröffnet, direkt am Rock- und Pop-Museum. Und da war es so, dass die kannten das nicht. Also die Auser kennen das alles, für die ist das völlig normal. Die kannten das nicht und da muss man natürlich im Vorfeld, das machen wir immer bei allen Projekten im Vorfeld, machen wir ordentlich Marketing dafür. Wir sagen, da entsteht was Neues, das ist digital, ihr könnt jetzt schon mal die Gutscheine kaufen, die sind 20% günstiger, dann habt ihr nachher viel, viel mehr davon. Das haben viele gemacht, die haben gesagt, hey, cool, ich weiß, das ist ein cooler Laden, der da entstehen wird, finde das Konzept super, ich kaufe mir jetzt schon mal, was weiß ich, 10, 20, 50 Euro Gutschein, dann kann ich nachher mit meinen Kumpels da hingehen. Und dann waren die da. Und der Laden hat eröffnet und dann haben wir ein paar so Guides, die halt so rumlaufen und sagen, hey, ich habe gesehen, weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, ich erkläre dir es eben und so ganz einfach und so. Und der das dann erfahren hat, der kann das direkt seinem Nachbarn weiter erzählen, weil wenn der eine Frage hat, dann sagt, pass auf, ich helfe dir eben, ich kann das zeigen, ist ganz einfach. Und das Gute war, viele hatten schon Gutschein, also die mussten nicht erst irgendein Bezahlmodell oder System hinterlegen, sondern die hatten schon mit dem Gutschein, hatten die auch die Chains-App, ja klar, hatten den Gutschein, waren also vorbereitet, brauchten nur scannen und konnten direkt bezahlen. Es war null Hürde. Und das ist mega. Da muss man man ein bisschen, ja, muss man ein bisschen Erfahrung auch haben und dann muss man die Leute dahin bringen, das zu tun. Wenn die das dann einmal gemacht haben, dann ist sowieso egal.
Ich habe noch mal eine Sache, die habe ich auf der Webseite gesehen. Das ist das ganze Thema Streaming. Ja. Oder Musikstreaming.
Oh ja, lange
ich
Zeit.
Ich weiß nicht, ist das noch ein Thema oder so?
Gute Frage. Wir haben, ich weiß gar nicht, wann das war, auf der IFA, Internationalen Funkausstellung Berlin, vor 15 Jahren bestimmt, das Ende der Musikindustrie eingeläutet. mit einer Software, die konnte aus dem Radio, erst aus dem Radio, nachher aus dem Internetradio Musik klippen, also rausschneiden und dann auch automatisch erkennen. Das war eine lustige Zeit. Es ging aber damals darum, nachdem man die Musik aus dem Radio mitgeschnitten hat, als das Internet da war, gab es ganz viele Abmahngeschichten für Jugendliche und Kinder, weil die sich aus irgendwelchen Börsen irgendwas runtergeladen und gespeichert haben. Ja. Das war eine ganz schlimme Nummer.
Die Napster-Phase
war das. Genau, da haben wir gesagt, das muss auch irgendwie legal gehen und einfacher gehen und haben eine Software gemacht, die aus dem Internetradio das automatisch mitschneidet, so wie den normalen Mitschnitt. Ich glaube, Paragraph 56, weiß ich gar nicht mehr so genau. Darf man mitschneiden und das dann für private Zwecke nutzen. Ja. Und das haben wir gesagt, das können wir digital machen und das ist super.
Damit habe ich sehr umständlich mit dem Kassettenrekorder vorher, ein paar Jahre vorher gemacht. Ja,
und jedes Mal war aufgeregt, wenn der Sprecher dazwischen
immer das Gleiche. Ja, das haben wir dann, haben wir auch einen großen Hype mitgehabt damals und haben aus dieser Software im Prinzip dann eine Software für die Gastronomie gemacht. Und auch ein Produkt für die Gastronomie, ein Stück Hardware. Und das ist die Jukebox. Ja. Und die Jukebox hat sich damals auch aus dem Internet Musik rausgeschnitten, die in Playlisten gepackt, die ich dann professionell auch abspielen konnte. Macht das aber heute mit Spotify. Ich kann also heute meine Spotify-Playlisten einfach über das Gerät abspielen. Dann kann auch der Gast hingehen und was auswählen und ich kann nur bestimmte Sachen freigeben. Der kann also nicht alles auswählen, sondern nur meine Musikrichtung, die ich spielen möchte und kann die selber auf dem Display auswählen. Ist ganz cool. Verkaufen wir, glaube ich, sogar noch, weiß ich gar nicht.
Ja, sonst hätte ich nicht gefunden. Ja. Also ihr verkauft tatsächlich noch das Produkt. Aber was ich daran so spannend finde, ist, dass man sieht, dass ihr eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen Vorreiter seid. Ja. Weil das, was du ja siehst, das ist ja ein riesen Industriezweig aus entstanden, Sonos, müssen wir nicht drüber reden, Spotify, Apple, ne? Das habt ihr ja schon viel früher angefangen, ne? Unglaublich.
Also wir haben, das muss ich jetzt mal ganz, als das Internet gerade so in die Welle kam, da haben wir die ersten Online-Boxen, so Boxen im Internet angeboten, wo man tatsächlich Faxe hinschicken konnte, E-Mails hinschicken konnte und Sprachnachrichten hinschicken konnte. Das heißt heute web.de oder so. Das haben wir gemacht, bevor die das alle auf dem Schirm hatten. Und da hatten wir 10.000 von diesen Boxen, wo man so Zeug hinschicken konnte und hatten dann plötzlich die Kripo vor der Tür stehen, weil unter dieser Adresse, die natürlich bei 10.000 Menschen dann genutzt wurde, irgendwelche schlimmen Sachen gelaufen sind. Die haben die Zeug hergeschickt und dann haben die uns hier eingekreist und haben den Laden gestürmt. Das war sehr lustig. Und bis man denen erklärt hat, dass die Menschen online so eine Box haben können, wo man Sachen an und abrufen kann. Das war eine schwierige
Geschichte. Das glaube ich. Man ist ja nach wie vor immer noch ein Rechtsthema. Ne? Ja, also dieses ganze Thema, wer ist für den Content verantwortlich?
Absolut.
Ne?
Das ist
ja nach wie vor immer noch hoch akut. Ja, ich will mal kurz was sagen.
Wir haben unsere Zeit.
Wir sind eine Stunde tatsächlich unterwegs jetzt.
Oh, super.
Und wir hätten noch sehr viel länger gekonnt.
Wir haben eine Doppelfolge heute. Ja. Normalerweise machen wir ja nur eine halbe Stunde, aber das ist so vielfältig bei euch, das hätte eine halbe Stunde nicht ansatzweise gereicht. Und du siehst, wir könnten noch weiter und weiter
den ganzen Tag weiter quasseln.
Ja. Und ich sage das, glaube ich, schon zum vierten Mal. Leute, kommt hier hin, guckt euch das an. Das ist ein Erlebnis wert. Also wenn man sehen will, wie in Zukunft Technologie mit lokalem Handel zusammenarbeiten kann in Perfektion, kommt nach Aarhus, lebt es, lernt es, begreift es. Es ist wirklich ein Erlebnis, das ist schon, muss man wirklich ganz klar sagen. Und die Treiber sind Tobit, ganz eindeutig. Also wahnsinnige Technologietreiber. Und was ich auch mitnehme ist, ihr habt immer schon die Kombination Software-Hardware gehabt. Das ist immer, also ihr spezialisiert euch nicht, sondern ihr sagt, wenn es eine Hardware braucht, bauen wir die auch.
Genau. Das fing ganz früher schon an, als wir noch Serverbetriebssysteme gemacht haben. Da musste man ja auf Sommer- und Winterzeit umstellen. Und das war ein Riesenaufriss immer, wenn man einen Server umstellen musste auf die Zeiten. Und da haben wir eine Mini-Hardware gehabt, Die hat ein Funksignal vom Funkmast in Frankfurt, glaube ich, empfangen. Timeline hieß das. Und die konnte man an den Server packen und hat der automatisch immer die Server synchron gehalten. Und das war sensationell. Aber tausende von den Dingern verkauft. Ja, einfach Wahnsinn, ganz, Wahnsinn. Ein ganz simples Tool.
Also ja. Ja, trotzdem.
Also ja, das ist ja das Bestechen da eigentlich. Ja. So, keep it simple.
Absolut. Das ist ja eigentlich das, was ich auch ausmacht. Und was auch die Sache so praxisnah macht. Ne? Dass man da nicht in solchen hohen Sphären unterwegs ist.
Ja, vielleicht nutzen wir die Zeit, quatschen irgendwann nochmal weiter.
Gerne.
Ja. Also für den Moment erstmal ganz, ganz lieben Dank.
Ihr könnt auch gerne mega mal mit ein paar Leuten wiederkommen, dann quatschen wir vor Ort. Dann
sehr gerne. Ja.
Können wir mal so eine Aufnahme mit Podcast oder Stream in irgendeiner Kneipe machen.
Fällt mir gerade, hätte ich sogar direkt einen Aufhänger. Ja, müssen wir schauen. Also machen wir gleich off the record sozusagen, aber ja, können wir drüber nachdenken. Kriegen wir bestimmt hin.
Super. Ja, hat mich gefreut.
Ja, Dieter, es war unser Fest. Vielen Dank für deine offenen, tollen, lockeren Worte.
Gerne.
Und wie gesagt, technologisch seid ihr für mich ganz weit vorne.
Danke.
Also ganz, ganz klar. Perfekt. Vielen Dank.
Danke, ciao.